Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitzecker, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Donald Trump schwört das US-Militär auf einen Krieg ein. Nicht gegen China oder Russland, sondern Liberale, Woke und Demokraten müssten ins Visier genommen werden. Fast zeitgleich kommt es zum Shutdown der Behörden. Und Trump droht, tausende Menschen aus den Ämtern zu schmeißen, die die USA am Laufen halten. Wie Trump dem eigenen Land den Krieg erklärt und ob ihm die Zerstörung der Demokratie gelingen wird, darüber sprechen wir heute. Erik Frey, leitender Redakteur beim Standard, ist heute hier. US-Präsident Donald Trump und sein Verteidigungsminister haben 800 Generäle aus der ganzen Welt nach Virginia in die USA geholt für eine Ansprache der beiden. Wie ungewöhnlich ist das und was war denn eigentlich der Sinn dieses, nennen wir es einfach, Treffens?
Es war sehr ungewöhnlich. Es treffen sich zwar die Top-Generäle regelmäßig in Washington, aber dass wirklich auch dann die Ein-Stern-Generäle und so der Mittelbau auch alle nach Washington gerufen werden, beziehungsweise in einem Vorort von Washington, das gab es in der jüngeren Vergangenheit noch nie. Das hat ja der Verteidigungsminister Peter Hegseth gemacht und man glaubt, das ist auch auf seinem Mist gewachsen. Was er damit wollte, weiß man bis heute noch nicht. Auch nach seiner Rede weiß man es nicht. Er hat vor allem, wie soll man sagen, er hat ihnen die Leviten gelesen, den Generälen, dass sie sich ordentlich anziehen sollen, dass sie die Haare kürzer schneiden sollen, keinen Bart tragen sollen. Da haben diese doch sehr erfahrenen Offiziere schon ein bisschen geschaut. Und Donald Trump hat sich im letzten Moment hineingedrängt. Er sagt, ich möchte vor denen auch reden, was ein bisschen seinem Verteidigungsminister die Show gestohlen hat, aber das ist sehr typisch für die Dynamik im Weißen Haus zwischen Trump und den Leuten, die für ihn arbeiten. Beide haben eine Rede gehalten und am Ende weiß eigentlich noch immer niemand genau, welchen Zweck das haben sollte. Auch Trump hat letztlich seine typischen Wahlkampf- und sonstigen Wahlauftrittreden gehalten, hat auf Biden geschimpft, hat auf die Demokraten geschimpft, hat über alle möglichen Sachen geredet, die eigentlich die Generäle, diese Offiziere gar nicht interessieren sollten.
Wovon Trump allerdings auch gesprochen hat, und ich glaube, da wird es jetzt kritisch, er hat unter anderem von einer Invasion gesprochen, von einem Feind von innen und von amerikanischen Städten, die als Trainingsgelände für US-Soldaten genutzt werden sollen. Ich meine, das klingt mehr oder weniger so, als würde Trump das Militär auf einen Krieg gegen die Amerikaner vorbereiten.
Also der Feind von innen, das ist schon ein ziemlicher Standardsatz von Trump, der behauptet jetzt bei jeder Gelegenheit, dass die verrückten linksradikalen Demokraten das Land zerstören wollen und er steht nur zwischen dem Chaos und der Apokalypse. Das ist seine übliche Rhetorik, mit denen er alle politischen Mitbewerber in einen Topf de facto zu Terroristen erklärt. Der eine Satz, der war ungewöhnlich, dieser, wo er dann gesagt hat, das Militär könnte ja die Großstädte als Trainingsgelände, als Übungsplatz für sich nutzen, weil ja Trump schon bereits begonnen hat, Militäreinheiten in Großstädte zu schicken. Es hat begonnen mit Los Angeles, Washington DC und jetzt sind dann laut seinen Plänen Chicago und Portland in Oregon dran. Alles demokratisch, eher progressive Städte mit einer ja ausgeprägten Kriminalität, aber jetzt nicht der allerhöchsten Kriminalität im Land. Wobei es gibt auch eine Stadt wie Memphis, Tennessee, wo auch Soldaten dort für Recht und Ordnung sorgen sollen, aber dort mit Zustimmung des dortigen Gouverneurs. Bisher waren das immer die Nationalgarden, die da eingesetzt wurden, die eigentlich den Bundesstaaten unterstehen, aber in gewissen Situationen kann die Bundesregierung, kann das Weiße Haus die Kontrolle über die übernehmen. Das ist passiert sowohl in Los Angeles als auch in Washington soweit. Aber das ist nicht die Streitkräfte, nicht das Militär. Die Streitkräfte dürfen nicht im Inland eingesetzt werden. Das ist rechtlich eigentlich sehr gut abgesichert. Und wenn Trump das nun so in Aussicht stellt mit einem Nebensatz, dann fragt man sich, ist ihm das einfach nur so eingefallen oder hat er hier mehr vor?
Aber ist das ein Satz, wo alle Alarmglocken besonders laut schrillen sollten?
Sie schrillen sehr laut und sie sollten auch laut schrillen, aber man weiß bei ihm nie genau, ob das jetzt auf einer Blaupause beruht, auf einem echten Plan, den er hat oder den andere bei ihm im Hintergrund haben, oder ob ihm das halt in diesem Moment auch eingefallen ist. Er sieht alle diese Generäle, er möchte ohnehin diese Städte denen zeigen, wer dort das Sagen hat. Da sagt er halt, na geht's halt dorthin. Ob das jetzt tatsächlich sich wiederholen wird und zu irgendwelchen Konsequenzen führen wird, das werden wir erst sehen. Aber natürlich bei jedem Satz im Moment, der in Richtung Autokratie geht, muss man schon sehr, sehr vorsichtig oder sogar alarmiert sein.
Grundsätzlich ist ja das US-Militär überparteilich. Das heißt, es gibt kein republikanisches, kein demokratisches Militär, glücklicherweise nicht. Wie gefährlich ist es denn, wenn ein US-Präsident und sein Verteidigungsminister zumindest versuchen, diese Überparteilichkeit des Militärs für sich zu nutzen und einzuspannen?
Ja, das ist eigentlich der Anfang vom Ende des amerikanischen Rechtsstaates und auch der Demokratie. Und das war das, was ihm auch in seiner ersten Amtszeit wirklich auch so geärgert hat. Der damalige Generalstabschef hat ihn dann in der letzten Phase der Präsidentschaft rund um den Sturm aufs Kapitol öffentlich widersprochen, als es irgendwie darum ging, dass das Militär hier seinen eigenen Zwecken, nämlich der gesicherten Wiederwahl des Machterhalts, dienen könnte. Und Trump hat das nicht vergessen. Und was seit seinem Amtsantritt stattfindet, was auch sein Verteidigungsminister Hexeth sehr konsequent macht, er macht auch eine Art Säuberung. Sehr, sehr viele hohe Offiziere, auch weibliche Offiziere, haben ihr Amt verloren. Das war teilweise gegen die gerichtet, die unter dieses Schlagwort DEI fallen, also Diversität und Integration, das sind dann Frauen und Minderheiten, aber auch welche, die nicht loyal genug der neuen Herrschaft wirken. Und das ist sicher eine Erfahrung, das sagen wir, das Selbstbewusstsein dieser Militärführung ist sicher nicht mehr jetzt so stark, wie sie einmal war. Andererseits, die neuen Offiziere, die jetzt eingesetzt wurden an den höchsten Stellen, inklusive dem Generalstab und den Spitzen auch der verschiedenen Streitkräfte, das sind trotzdem alles Berufssoldaten. Das sind jetzt nicht Parteigänger von Donald Trump, und das gewisse militärische Ethos ist bei denen sicher auch noch immer sehr stark vorhanden. So leicht werden die sich jetzt nicht instrumentalisieren lassen für Zwecke, die eindeutig der amerikanischen Verfassung widersprechen.
Besonders bedenklich finde ich auch die Aussagen vom Verteidigungsminister, der sich ja selbst als Kriegsminister bezeichnet, nämlich Pete Hegseth. Wir haben ihn bereits angesprochen. Er hat nämlich bei dieser Rede vor diesen Generälen gesagt, und ich zitiere jetzt, Sie, die US-Armee, töten Menschen und zerstören Dinge, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Was ist denn das für ein Bild der Trump-Regierung vom Militär? Wo ist denn das Verteidigen der Demokratie hier in der Freiheit? Geht es jetzt einfach nur darum, Menschen abzuknallen?
Ja, es geht darum, dass irgendwo in diesen Köpfen von Trump und seinen MAGA-Leuten ist dieses Bild entstanden, das Militär ist verweichlicht worden, das ist woke geworden, das kümmert sich jetzt nicht mehr um die wirklichen militärischen oder kriegerischen Werte und sind deshalb auch nicht mehr in der Lage, richtig zu kämpfen. Das wird dann in Verbindung gebracht mit den militärischen Rückschlägen der letzten Jahre und Jahrzehnte, zuletzt in Afghanistan, davor auch im Irak. Und da kommt diese Ideologie heraus, ja, das liegt daran, dass wir das kriegerische Ethos verloren haben. Und darauf reitet Hexer seit Anfang an herum. Trump macht da nicht nur bereitwillig mit, sondern es gefällt ihm auch sehr. Deswegen ist ja diese Umbenennung des Ministeriums vom Verteidigungsministerium und Kriegsministerium wurde ja genau deshalb auch beschlossen, damit dieser Gedanke kommen kann, das sind echte, harte Männer, die hier kämpfen für das Wohl des Landes und für Amerika. Man macht das Gefühl, man liest hier ein schlechten Comicbuch oder so. Es hat alles überhaupt keine tatsächlichen, konkreten Konsequenzen und auch keine faktische Grundlage, wo man das festmachen kann. Ja, das amerikanische Militär hat sicher die letzten Jahre Probleme gehabt, aber die Hauptprobleme, die es hatte, lagen an der politischen Strategie. Sie mussten Sachen ausführen, die halt nicht wirklich in sich schlüssig waren oder die keinen Erfolg versprochen haben. Dieses Ganze in Afghanistan, das der Versuch, dieses Nation Building, der Irakkrieg, darüber muss man gar nicht reden, was für ein politisches Fiasko das war. Also dieser letzte Satz, ein Militär ist dazu da, um Menschen zu töten und Sachen zu zerstören. Ja, wie gesagt, das stammt auch aus dieser Fantasiewelt von Hexeth. Und dazu kommt dieser Gedanke, sie werden durch eigene Regeln zu Fell zurückgehalten. Also sprich, so ungefähr Regeln und Gesetze, die Kriegsverbrechen verhindern sollen, müssen einfach abgeschafft werden. Und tatsächlich hat Trump auch bereits Soldaten, die verurteilt wurden wegen Kriegsverbrechen oder Verstößen gegen die Kriegsregeln, hat er auch begnadigt in diesem Gedanke, wir wollen ihnen keine Zügel anlegen. Sie sollen einfach das tun, was sie wollen. Wären die USA heute in einen Krieg verwickelt, dann wäre das eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Gleichzeitig aber ist Trump zumindest einer, der eigentlich keinen Krieg führen will, weil ihm das auch seine eigene Basis nicht möchte. Er ist ja als Isolationist, zieht er sich ja immer mehr zurück von internationalen Engagements. Und daraus entsteht so ein bisschen eine Ambivalenz. Einerseits, wir wollen ein Militär, das total bereit ist, wie eine Killerkommando alles zu vernichten, aber wir wollen es eigentlich nicht einsetzen. Es gibt aber Momente, wo es bereits eingesetzt wird, wo auch tatsächlich absolute völkerrechtliche und auch amerikanisch-rechtliche Regeln gebrochen und verletzt werden mit tödlichen Folgen. Und das sind diese Luftangriffe auf Schiffe aus Venezuela, bei denen Drogenschmuggel vermutet wird und statt dass man sie im Sinne eines Polizeieinsatzes stoppt und das verhindert, werden sie jetzt mit militärischen Mitteln zerstört. Dabei sterben Menschen, die an Bord sind, die Mannschaft, wo immer die auch herkommt, ohne dass es irgendeinen Beleg gibt, dass dort tatsächlich Fentanyl und dass die auch tatsächlich geschmuggelt wird und dass das an Bord ist. Und da zeigt sich bereits in einem sehr kleinen Rahmen, aber in einem aggressiven Akt gegen einen sehr ungeliebten Staat, nämlich Venezuela, dass ja, Trump wäre bereit und Hexeth auch, Kriege zu führen, wo es überhaupt keine Regeln, keine Gesetze und keine Grenzen mehr gibt.
Regeln und Gesetze, die ja gerade in kriegerischen Auseinandersetzungen wichtig sind und die ja auch eine Demokratie auszeichnen, dass eben nicht alles erlaubt ist.
Und auf die das amerikanische Militär über die Jahrzehnte immer eigentlich sehr stolz war, dass es eingehalten wurde. Und als das nicht geschehen ist, zum Beispiel im Irakkrieg, gab es auch innenpolitisch ganz großen Aufschrei und das hat auch echte Konsequenzen auch gehabt.
Jetzt müssen wir uns diese Situation vorstellen, da sitzen diese 800 Generäle in einem Saal auf der Bühne, der eben unter anderem Verteidigungsminister oder Kriegsminister, wie auch immer, der davon redet, dass sie richtige Frisuren tragen müssen, dass sie nicht fett sein dürfen und was eben und dass sie Killermaschinen sind. Wie gesagt, man kann sich das alles nachanschauen, es ist durchaus etwas bizarr, aber die Frage, die ich mir da gestellt habe, wenn ich in diese versteinerten Minen der Generäle geblickt habe, spielen die da mit?
Eines war zu merken, Begeisterung für die Reden ist keine aufgekommen. Das hat schon Hexeth gemerkt. Da gab es einen leisen Applaus nur danach und nicht einmal das. Und Trump kam in diesen Saal herein und er ist es ja gewohnt, von seinen großen Anhängern umjubelt zu werden und hat gleich einmal gemerkt, wie still alles ist, hat das auch gleich angemerkt und hat dann eine Rede gehalten, der eigentlich auch jede Energie und jede Kraft und jede Begeisterung gefehlt hat, weil ihm der Zuspruch aus dem Publikum so völlig gefehlt hat. Daraus kann man eigentlich diese steinerne Minen, kann man sich dann ausrechnen, was sich die Soldaten dabei gedacht haben. Die stehen aber halt alle in einem gewissen Zwiespalt, weil die Befehlskette zu befolgen, Gehorsam, ist doch die Grundtugend jedes Militärs. Gleichzeitig sind sie nicht auf den Präsidenten, sondern auf die Verfassung eingeschworen. Und die Situation, wo es einen Präsidenten gibt, der ihnen Befehle gibt, die eindeutig gegen die amerikanische Verfassung, gegen den Rechtsstaat, gegen die Demokratie, gegen all das verstoßen, die hat die USA jetzt schon sehr, sehr lange nicht erlebt. Und wie sich dann verschiedene Soldaten ganz oben und auch im mittleren Bereich und möglicherweise auch unten, wie die sich dann verhalten, kann im Moment niemand sagen.
Wenn man sich jetzt das Vorhaben von Trump ansieht, dass er darauf hinauszulaufen scheint, die US-Demokratie in eine mögliche Autokratie umzubauen, wie sehr braucht er denn dafür tatsächlich das Militär?
Also auf dem Papier ist es unbrauchbar für seine Zwecke, weil die amerikanischen Streitkräfte nicht innenpolitisch, nicht im Lande selbst eingesetzt werden können. Und das ist schon eine rote Linie. Wenn er die überschreitet, dann passiert irgendwas. Dann ist das so ein Alarmsignal für so viele in diesem Land, dass es auch für ihn sehr, sehr hohes politisches Risiko wäre. Mein Eindruck ist, dass Trump eher versucht, hier Alternativen zu suchen. Das eine sind die Nationalgarden. die er ja schon in den Städten eingesetzt haben. Wobei, die wurden jetzt für Polizeiarbeit eingesetzt, wobei die sind dafür nicht trainiert. Die konnten da auch der Polizei nicht sehr viel helfen. Ich glaube, in Washington haben sie dann zum Teil die Parks gesäubert und so Müll aufgeklaubt. Das ist ja sehr nett, aber sind nur herumgelungert, weil sie nichts tun konnten. Das andere ist, und das ist das Bedrohlichste, das neue Budgetgesetz sieht eine massive Aufstockung der Mittel für diese Einwanderungsbehörde ICE vor. Und die wird mehr, die sind ja seit Monaten unterwegs, vermummt, unkenntlich, als was das für Männer sind, die Migranten oder Menschen, die der illegalen Einwanderung verdächtigt werden, festnehmen und dann zur Deportation freigeben. Und man hat den Eindruck, dass hier sollte durch diese ganz große Aufstockung dieser Truppe, die bisher eigentlich nur eine Grenzschutztruppe war, dass da eine Art von Privatarmee geschaffen werden soll, die über die Trump oder seine Innenministerin oder auch dann eigentlich verfügen können für die eigenen Zwecke, die dann auch nicht den gleichen Beschränkungen unterliegt wie die amerikanischen Streitkräfte. Die können jetzt stark rekrutieren. Wen werden sie sich suchen? Naja, das sind so Männer, die, sagen wir, möglicherweise schon auch in gewissen rechtsextremen Milizen aktiv sind, die halt eine starke Tendenz haben zum Rassismus, zum Ausländerhass. Also die auch dann bereit wären, viel mehr als die üblichen Berufssoldaten das zu tun, was Trump oder andere dann ihre Vorgesetzten von ihnen wollen.
Wenn wir die Frage von mir umdrehen, wie gefährlich könnte ihm das Militär tatsächlich werden?
Also das amerikanische Militär hat nie eine innenpolitische Rolle gespielt. Hat in der ganzen amerikanischen Geschichte gab es nie eine Art von Militärputsch oder auch nur einen Versuch der Militärführung, sich irgendwie in die Politik einzuschalten. Allerdings gab es vielleicht auch noch nie so eine Bedrohung für das Land wie jetzt. Es gab gleich in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg einen großen Machtkampf und das war zwischen dem damaligen Präsidenten Truman und dem General MacArthur, der den politischen Befehlen nicht gefolgt ist, sondern seine eigene Politik verfolgt hat. Und Truman hat ihn damals gefeuert. Und das war ein entscheidender Moment zu zeigen, obwohl MacArthur sehr beliebt war, dass die zivile Kontrolle des Militärs doch eines der Grundfesten der amerikanischen Politik ist. Ich glaube, da sind die Hemmungen, selbst wenn hier Soldaten, auch hohe Offiziere, Generäle das Gefühl haben, dass Gefahr im Verzug ist. Ich glaube, die Hemmung, hier selbst etwas zu tun, die wäre sehr groß. Die Bereitschaft, sich instrumentalisieren zu lassen und möglicherweise dort den Befehl zu verweigern, das ist eine Sache. Aber selbst aktiv zu werden, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Es gibt ja auch die Befürchtung immer wieder, dass Trump die Nationalgarde oder das Militär dazu einsetzen könnte, um Einfluss auf die anstehenden Midterms auszuüben. Also ganz plastisch gesprochen, Militärs in demokratische Hochburgen zu schicken, um die Menschen dort, die meistens eben eher demokratisch wählen, am Wählen zu hindern. Hältst du das für irgendwie realistisch?
Es ist vorstellbar. Ich meine, Trump beschäftigt sich intensiv damit, wie er eine Wahlniederlage der Republikaner bei den Midterms verhindern könnte, kann, weil das würde ihn ja politisch sehr schwächen. Im Moment ist er damit beschäftigt, zu versuchen, dass diese Wahlbezirke in verschiedenen Bundesstaaten neu gezogen werden. Er wettert gegen die Briefwahl, im Glauben, dass das den Demokraten mehr nützt als den Republikanern. Das ist inzwischen auch nicht mehr so klar. Und es wäre absolut vorstellbar, dass er zum Beispiel seine ICE-Truppen dann zu den Wahllokalen schickt, in Großstädten mit einem hohen Minderheitsanteil, wo dann möglicherweise Menschen, die lateinamerikanischer Abstammung sind, sich dann fürchten, naja, dann werde ich vielleicht festgenommen, weil ich als illegaler Einwanderer hier verdächtigt werde oder auch Schwarze sagen, ich könnte mir was passieren, weil ich dann gleich als potenzieller Krimineller gesehen werde, so könnte es zu Einschüchterungsversuchen sehr wohl kommen. Das Problem ist, in diesen Großstädten werden die Wahlen nicht entschieden. Die dortigen Wahlbezirke haben eine so starke demokratische Mehrheit, dass es schwierig ist, dort überhaupt einen Republikaner zum Sieg zu verhelfen, selbst wenn man die Wählerinnen und Wähler vor dem Wahllokal einschüchtert. Andererseits, es gibt ja wohl auch Wahlbezirke, die, sagen wir, gemischt sind, Stadt und Umland zusammen, wo die Mehrheiten nicht so groß sind. Ist ein Szenario, das vorstellbar ist, wenn das tatsächlich käme, wäre das schon ein Zeitenwechsel in der amerikanischen Politik, der nicht unbemerkt passieren würde, der möglicherweise auch eine Gegenreaktion hervorrufen würde, auch von den jeweiligen Bürgermeistern der Städte oder auch von den Gouverneuren in den Bundesstaaten. Und das hätte nur dann einen Effekt, wenn die Wahl tatsächlich sehr, sehr knapp bleibt. Sollte es aber im Vorfeld dieser Midterms sich zeigen, dass doch die Meinungsumfragen auf einen starken Verlust der regierenden Partei hinweisen, was ein übliches Muster auch in vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer war, dann wird es sehr schwer, dieses Wahlergebnis nur mit solchen punktuellen Einschüchterungen umzudrehen.
Was ich da jetzt raushöre aus deiner Antwort, und korrigiere mich da gerne, wenn ich das falsch interpretiere, die USA als extrem föderales Land mit unterschiedlichsten Strukturen in 50 Bundesländern, das ist gar nicht so einfach, hier, wenn man denn diese Strategie wählen würde, an den richtigen Punkten anzusetzen, um überhaupt einen Effekt zu haben.
Eindeutig. Das Problem ist, weil jeder redet jetzt darüber, naja, kann Trump die Midterms verhindern, kann er sie stoppen, kann er sie manipulieren, kann er das so machen wie Putin in Russland, vielleicht wie Erdogan in der Türkei. Das Problem ist, dieses amerikanische Wahlsystem ist so unglaublich fragmentiert. Es sind jeder eigene Bundesstaat hat die eigenen Regeln. Jeder Wahlbezirk hat seine eigene Organisation. In den Gemeinden wird das alles auch lokal und so organisiert. Er müsste dann wirklich, oder das Weiße Haus, müsste nicht an einem Strang irgendwie runterziehen und sagen, so, stopp, sondern er müsste eigentlich an 1000 verschiedenen Fäden gleichzeitig ziehen. Nicht völlig unvorstellbar, aber sehr, sehr schwer durchzuziehen. Wenn im November 2026 die Stimmung im Land so ist, dass es eigentlich knapp ist und in beide Richtungen gehen könnte, so wie es ja vor der Präsidentschaftswahl jetzt 2024 war, dann kann man durch einzelne Manipulationen sehr wohl etwas erreichen. Aber 10-20% Umschwung der Wählerstimmen, eine wirkliche Welle gegen die Republikaner auf diese Weise zu stoppen, würde eigentlich erfordern, dass die USA bereits im Vorfeld in eine Art Autokratie-Diktatur umgewandelt werden und nicht erst danach.
Gut, wir wissen de facto bei dieser Regierung nicht, was morgen sein wird, was im November 2026 sein wird, wissen wir noch weniger. Ich glaube, bis auf Spekulieren bleibt uns da nicht viel übrig und das führt ja am Ende des Tages auch zu nichts. Eine Frage, die ich zum Militär noch zu dir hätte, Erik, wäre, wenn du jetzt schon gesagt hast, dass einige unliebsame Generäle, Offiziere etc. bereits gefeuert wurden, wie weit müsste denn tatsächlich das Weiße Haus gehen, wenn man denn tatsächlich die Kontrolle über das Militär übernehmen würde? Kann man das beantworten?
Man kann sagen, die amerikanische Regierung kontrolliert das Militär. Die müssen da nicht die Kontrolle übernehmen. Das sind Soldaten, die der amerikanischen Regierung gegenüber, aber auch dem Kongress gegenüber verpflichtet sind. Die Frage ist, wie weit muss das Personal ausgewechselt werden, die Führung der Streitkräfte? Wie weit gibt es Offiziere, die dann tatsächlich ganz, ganz anders ticken, nämlich wirklich, sagen wir, MAGA-Leute, Trump-Leute sind, oben oder auch in den mittleren Rängen, dass sie dann nicht nur den Befehlen einer demokratischen Regierung folgen, sondern auch den Befehlen, die gegen die Demokratie verstoßen. Und das lässt sich nicht so leicht beantworten. Aber einfach ist es sicher nicht.
Stichwort Kündigungen, Stichwort Feuern. Die USA sind im Shutdown. Man hat sich da nicht geeinigt zwischen den Republikanern und den Demokraten. Jetzt hat Trump bereits im Vorfeld angekündigt, wenn es zu diesem Shutdown kommt, dann werde er weitere Beamte feuern und, Zitat, es werden Demokraten sein. Steuern wir hier auf einen weiteren Kahlschlag und eine Neubesetzung mit seinen Leuten zu?
Was im Moment passiert ist, auch in dieser ersten Phase, der Elon Musk von Doge war jetzt weniger eine Umbesetzung. Eine Umbesetzung fand in allen Spitzen in den verschiedensten Bereichen statt. Aber das hat in den USA Tradition. Das haben auch andere Präsidenten immer gemacht, dass sie ihre Leute hereingeholt haben. Aber es wurden einfach Zehntausende öffentliche Bedienstete gefeuert und nicht nachbesetzt. Und das ist jetzt der Shutdown. wo ja große Teile der amerikanischen Verwaltung kein Geld haben, könnte dazu genutzt werden, um diesen Prozess, der mit Doge begonnen hat, Musks Department of Government Efficiency, wobei da vor allem sehr viel Chaos angerichtet wurde und wo viele Entlassungen auch rückgängig gemacht werden mussten, weil die Leute dann einfach gefehlt haben. Aber trotzdem, die Ideologie, wir wollen diesen Staat massiv reduzieren, die bleibt erhalten. Und das könnte jetzt, da ist die Verlockung sehr groß von Trump und auch seinem Budgetdirektor Voigt, zu sagen, jetzt ziehen wir das wirklich durch. Jetzt machen wir den totalen Kahlschlag, jetzt zerstören wir oder reduzieren aufs Minimum ganze große Abteilungen und tun dieser ganzen Entwicklung der Zeit seit 1945, des ständigen Wachstums der Verwaltung, die auch von der rechten Seite als eine Art von Parallelregierung gesehen wird. Da ist immer der Vorwurf, die unterwerfen sich nicht den politischen Vorgaben, sondern die betreiben ihre eigene Politik, die machen das, was sie wollen. Dann kommt dazu, und das sind ja zumeist linke Demokraten, die halt überhaupt glauben, dass der Staat alles, die Welt verbessern kann und das Land verbessern kann, und wir glauben nicht daran. Also ja, da könnte das, dieser Shutdown tatsächlich zu einer neuen Welle der ganz massiven Kürzungen, Entlassungen und eines Kahlschlags werden.
Wenn wir bei diesem Shutdown bleiben, die Demokraten sagen, sie hätten den erzwingen müssen, weil sie bei Trumps Kürzungen, Sozialausgaben, Krankenkassen etc. nicht zustimmen konnten. Jetzt könnten Millionen Amerikaner ihre Versicherungen verlieren. Könnte dieser Shutdown auch zum Bumerang werden für Donald Trump?
Das ist diese spannende Frage, weil jeder Shutdown bisher, das ist ja nicht der erste, die wurden bisher...
Ich glaube, es waren 6 in den letzten 13 Jahren oder so. Oder?
Die wurden bisher immer von republikanischer Seite her provoziert. Entweder gegen einen demokratischen Präsidenten, unter Trump sogar gegen einen republikanischen. Und die Frage war immer, wie reagiert die Öffentlichkeit darauf? Die Menschen hassen diese Shutdowns, weil ihnen auch wichtige Leistungen verloren gehen. Die öffentlichen Bediensteten verlieren einmal zumindest vorübergehend ihr Gehalt. Es wurde dann immer wieder danach bezahlt, aber trotzdem ist es eine sehr unangenehme Situation. Und bisher haben Umfragen immer gezeigt, dass die, die den Shutdown ausgelöst haben, dafür auch dann bestraft wurden. Zumindest, dass ihnen das vorgehalten wurde von der Öffentlichkeit. Also jetzt ist im Moment ein schwarzes Peterspiel. Wer ist für diesen Shutdown verantwortlich? Trump sagt ständig, es sind natürlich die Demokraten, die tatsächlich hier einem Budgetvorschlag nicht zustimmen, der aber auch nur ein temporärer wäre für einige Wochen lang. Und stellt dies etwas verwegene Behauptung auf, die Demokraten machen das, weil sie wollen, dass illegale Einwanderer eine teure Gesundheitsversorgung bekommen sollen. Stimmt überhaupt nicht, ist halt eines dieser Lügen, die da gestreut werden. Und es ist auch nicht wahnsinnig glaubwürdig. Die Demokraten haben ja, im März gab es bereits diese Situation, wo die Frage war, ob sie bereit sind, einer Budgetverlängerung zuzustimmen. Und damals hat der Senatsführer, und es geht ja nur um den Senat, weil das Repräsentantenhaus, da ist die republikanische Mehrheit, kann alles durchsetzen. Im Senat aber werden für solche Budgetgesetze eine Mehrheit von 60 Senatoren von 100 gefordert und die Republikaner haben nur ungefähr 53, brauchen daher einige demokratische Stimmen dazu. Und damals hat der demokratische Senatsführer Chuck Schumer gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt einen Shutdown provozieren. Doge vernichtet große Teile des Staates, dann würden wir ja nur dazu beitragen. Er hat damals zugestimmt. Das wurde ihm massiv vorgeworfen innerhalb seiner Partei. Es wurde gesagt, die Demokraten sind nicht in der Lage zu kämpfen und kapitulieren ständig. Und diesmal hat er auch aus innerparteilichen Gründen eine andere Strategie gewählt, nämlich zu sagen, wir stellen uns jetzt dagegen und haben das eine Thema gesucht, wo sie glauben, dass die Bevölkerung, die breite Bevölkerung am ehesten auf ihrer Seite sind, nämlich es geht um diese Unterstützungen, um diese Beihilfen für die Krankenversicherung unter dem sogenannten Obamacare, die dann zu Jahresende auslaufen würden. Also die Demokraten setzen darauf, dass auch wenn sie den Shutdown provozieren, dass sie es aus einem guten Grund machen, den die Menschen verstehen können. Die Republikaner, Trump, hoffen, dass die breitere Bevölkerung einfach sagt, wer hat es ausgelöst? Die Demokraten, also sind sie schuld. Gleichzeitig gehen die Demokraten auch davon aus, dass wenn es dem Land schlecht geht, gibt man immer die Schuld dem Präsidenten. Egal, wer dafür verantwortlich ist, die Regierung trägt Verantwortung für das Wohlergehen von jedem. Also es ist derzeit ein Spiel mit Schuldzuweisungen und auch ein Schielen auf die Umfragen, wie sich das dann auswirken wird. Das große Problem ist, ich sehe keinen Ausweg aus diesem Shutdown, weil die Republikaner haben kein Interesse daran, es zu beenden, außer wenn die Umfragen katastrophale Werte für sie ergeben. Aber den Abbau der Beihilfen für die Krankenversicherung ist ja ein Teil dieses sogenannten Big Beautiful Bill, auf das ja Trump so stolz ist. Dort Zugeständnisse zu machen, wäre ein ganz untypisch für ihn und für auch die Republikanische Partei. Und die Demokraten, wenn die dann im Nachhinein jetzt doch einmal zustimmen, ja, dann würden sie auch total ihr Gesicht verlieren. Also ich glaube, dieser Shutdown wird sehr lange dauern, wird verheerende Folgen haben und es kann auch gut sein, dass am Ende nur Verlierer dastehen.
Erik Freibaders, vielen Dank für deine Einordnungen heute.
Sehr gerne.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos dazu unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at zu finden. Feedback oder Themenvorschläge nehmen wir ebenfalls gerne. Die E-Mail-Adresse ist podcast@derstandard.at. Eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Kommentar auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl ist ebenfalls immer gerne gesehen. Ich bin Daniel Retschezecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.